Am vergangenen Montag war ich in Heidelberg und auf der Rückfahrt bin ich so entspannt auf der Überholspur und da kommt von hinten so ein schwarzer SUV angebraust. Und ich habe mir gedacht, was ist das für einer? Was will der von mir? Ich habe vorne schon die Bremsleuchten der anderen Autos gesehen. Der gab Lichthupe von hinten, blinkte links und ich dachte, was soll das? Hast du nie in die Straßenverkehrsordnung geschaut? Hast du keinen Führerschein gemacht? Du müsstest wissen, erstens angepasste Geschwindigkeit, das war nicht gegeben. Dann gibt es Mindestabstände, die man beachten sollte, um einfach das Risiko zu minimieren. Hat er auch nicht eingehalten. Und ich habe gedacht, warum? Warum macht er das? Und dann musste ich mich erinnern an eine Situation, gut 12 Jahre her. Da war ich im Unterricht, hatte mein Handy rausgezogen, auf die Seite gelegt und für einen kurzen Moment nicht beachtet. Als ich wieder drauf schaute, sah ich, dass mich jemand angerufen hatte. Und ich bin schnell rausgegangen aus dem Klassenraum, hatte meine Schüler beschäftigt, bin rausgegangen, habe die Botschaft abgehört und da war, wenn Sie bei der Geburt Ihres Sohnes dabei sein wollen, dann legen Sie jetzt den Turbo ein. Und da habe ich gesagt, ups, schnell Vertretungslehrer besorgt, rein ins Auto und ich hatte einen ganz anderen Bezug zur Straßenverkehrsordnung. Ich muss auch dazu sagen, mir ist es nicht gelungen, zu schnell zu fahren, weil ich vor mir Leute hatte, die noch nicht mal die Tempo 70 geschafft haben, die man hätte fahren dürfen, straffrei. Aber so ist das mit den Regeln. Sie fordern uns heraus. Mal geben sie uns Sicherheit, mal setzen sie uns Grenzen und manchmal fragen wir uns, warum muss das so sein? Und im heutigen Predigttext haben wir es zu tun mit einer Situation, wo Jesus auf Menschen traf, denen das Einhalten von Regeln sehr, sehr wichtig war. Und er wird angesprochen auf seine Jünger, bei denen ein Fehlverhalten festgestellt worden ist. Und Jesus zeigt, welchen Umgang er mit diesen Regeln pflegt in dieser Situation. Ich lese den Text aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus, sieh dir das an, was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des hohen Priesters Abjatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Die Szene, mit der wir es hier zu tun haben, spielt an einem Sabbat. Das war der wöchentliche Feiertag der Juden. Gewisses Alleinstellungsmerkmal. Andere Kulturen des Altertums kannten diese Regelung nicht und diesen Ruhetag nicht. Das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. 2. Mose 20, Vers 8 bis 11, dort ist geschrieben, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Große Herausforderung. In diesem Gebot steckt nur, dass wir den Feiertag heiligen sollen und nicht arbeiten sollen. Aber was bedeutet es, diesen Tag zu heiligen? Und was bedeutet es, nicht zu arbeiten? Dieses Gebot lässt an sich sehr, sehr viel Spielraum zur Interpretation und zur weiteren Interpretation. Und dieser Raum wurde gefüllt. Es gab im babylonischen Talmud 39 Regeln, die genau regelten, was man an diesem Sabbat tun durfte und was nicht. Ganz zentral, es durfte nicht gearbeitet werden. Aber die Frage ist immer, wie definiert man Arbeit? ganz klassisch, ich nehme die Schaufel in die Hand und fange an, meinen Garten umzugraben an einem Sabbat. Klarer Verstoß, klare Arbeit und nicht gestattet. Aber was man auch regelte, war gewisse Entfernungen, die man nur zurücklegen durfte, denn die Definition von Arbeit im Sinne der jüdischen Religion ist das Schaffen einer neuen Situation, die vorher noch nicht existierte. Also man durfte nur eine gewisse Strecke zurücklegen, man durfte, das wird die Konfis freuen, die jetzt hier gerade sitzen und so den einen oder anderen Gedanken aufschreiben oder Lied aufschreiben, man durfte am Sabbat nicht schreiben. Ihr dürft. Wir haben da eine andere Interpretation. Wer den Film kennt, Die Stunde des Siegers, der weiß, dass es auch im Christentum eine Tradition gab, dass man am Sonntag keinen Sport machte. Olympiade 1924 in Paris, da war ein schottischer Christ, der Favorit war für 100 Meter, aber ein Vorlauf war an einem Sonntag. Und dann hat er gesagt, damit kann ich am Sonntag nicht starten. Und ein anderer überließ ihm dann das Startrecht beim 400-Meter-Lauf, da waren die Vorläufe und auch das Finale nicht an einem Sonntag. Und dann ist er eben Olympiasieger über 400 Meter geworden und nicht über 100 Meter. Was auch verboten war, und das betrifft jetzt unsere Geschichte, war das Ehrenraufen. Das heißt, man geht am Getreidefeld vorbei, es gab damals noch keine Fastfood-Restaurants und man musste schauen, was isst man, wenn man unterwegs Hunger hat und hatte nichts mit. Dann konnte man Ehren pflücken. Wir würden jetzt sagen, mach das nicht. Aber die Bibel hatte das klar geregelt. Man durfte, 5. Buch Mose, Kapitel 23, Verse 25 und 26, wenn ihr an einem Weinberg vorbeikommt, dürft ihr dort so viele Trauben essen, wie ihr wollt, bis ihr satt seid. Ihr sollt aber nichts in ein Gefäß sammeln. In einem Getreidefeld könnt ihr mit der Hand Ehren pflücken, ihr dürft aber keine Sichel benutzen. Das heißt, dieses Ehrenraufen, das die Jünger praktizierten, war 6 Tage die Woche gestattet. Das war kein Diebstahl, das war nichts Böses, aber am Sabbat, so die Regelung, da war es nicht gestattet, weil es Arbeit war. Der Verstoß gegen das Sabbatgebot galt nicht als Kavaliersdelikt, sondern konnte im Extremfall mit Steinigung bestraft werden. 2. Mose 31, Vers 14 und 15 finden wir den Hinweis darauf. Allerdings war es wichtig, dass der Täter vor der Strafe auch ermahnt wurde und darauf hingewiesen wurde, dass er etwas Falsches tut. Und unser Text ist sowas wie die Verwarnung, um dann zu sagen, ab jetzt zählt jede Tat, die du tust, und wir schauen, ob das so passt. Und die Reaktion Jesu ist interessant. Er sagt nicht, ja, lass uns einfach mal das Sabbatgebot vergessen. Das macht er nicht. Sondern er sagt, jawohl, dieser Sabbat ist von Gott eingesetzt. Aber was er kritisch hinterfragt, sind die Regeln, die daraus abgeleitet wurden. Was bedeutet es zu heiligen? Was bedeutet es zu arbeiten? Das hatten Menschen festgelegt. Und da macht er sein Fragezeichen hinter und betont, dass dieser Sabbat für den Menschen da ist und dass er so sehr wohl die Macht hat, auch zu bestimmen, was da erlaubt ist. Und das Essen gehörte dazu. Er verweist extra auf David. In 2 Wochen feiern wir den Reformationstag. Wir haben ja die Ausstellung hier in der Kirche, wir haben die Ausstellung im Gemeindehaus dazu. Und interessant ist, welches Verhältnis Martin Luther zu Regeln hatte. Martin Luther hatte ja eine Sehnsucht, nämlich er wollte einen positiven Zugang zu Gott haben, er wollte einen gnädigen Gott haben. Das heißt, eine freundschaftliche Beziehung. Und er wusste nicht, wie das klappen sollte. Und die Kirche seiner Zeit hat es ihm gesagt. Und hat gesagt, wir haben hier ganz feste Regeln. Und wenn du diese Regeln einhältst, dann wird Gott mit dir so weit zufrieden sein, dass das was werden könnte. Und er hat sich dran gehalten. Er ist gepilgert, er hat gefastet. Zu seiner Zeit war dann der Ablasshandel auch ganz zentral. Und Martin Luther lebte diese Regeln. Er lebte sie bis zu dem Punkt, an dem er stutzig geworden ist, wo Gott sein Herz berührt hat und er Römer 1, Vers 16, 17 gelesen hat, wo es dann in Vers 17b heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, es sind gar nicht die Regeln, die er eingehalten hat, es sind nicht die Werke, die er vollbracht hat, sondern es ist die Einladung Gottes, komm in Beziehung zu mir, ich bin bereit, dir deine Schuld zu vergeben, wenn du möchtest. Und das hat Martin Luther für sich entdeckt. Und er hat dann angefangen, das Regelwerk der Kirche daraufhin zu überprüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21 heißt es, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und es ist wichtig, dass wir das praktizieren und hinterfragen. Welchen Nutzen haben diese Regelungen, gerade dann, wenn es auch um das Thema Glauben geht? Am 31. Oktober 1517 kam es zum Thesenanschlag in Wittenberg, was wir dann auch Ende des Monats würdigen. Und wir sind herausgefordert, genau wie Martin Luther oder die anderen Reformatoren, Reformatorinnen, zu prüfen und zu schauen, wo stehe ich? Und die Frage ist natürlich immer, welchen Maßstab lege ich an? Wonach prüfe ich? Ich finde es immer toll, wenn man so ein Lineal hat, das so ein bisschen verbogen ist. Dann ist das Messen schwierig. Und wir müssen klar sein, dass wir eine gute Grundlage haben, um hier auch etwas prüfen zu können. Und Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er antwortete dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sind herausgefordert zu prüfen und Fragen zu stellen. Wo nutzt etwas meiner Beziehung zu Gott? Wo nutzt etwas meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen? Wo nutzt etwas meiner Beziehung zu mir selber? Das bedeutet für jeden was anderes oder kann für jeden was anderes heißen. Und es ist gut, deshalb immer wieder auch Zäsuren in seinen Alltag zu machen. Vielleicht den Sonntag, den Ruhetag dazu zu nutzen und sich Gedanken zu machen. Wo stehe ich in meinen Beziehungen? Wo brauche ich Korrektur? Wo läuft was prima? Und ich kann ein schönes Ausrufezeichen dahinter machen und sagen, danke Gott, dass das so gelaufen ist. Es ist gut, in dem Zusammenhang sich auch mit Bibel zu beschäftigen und zu fragen, was hat denn dieser Gott mit meinem Leben vor? Ich beobachte immer mehr. Früher hat man noch mehr in der Bibel gelesen. Heute ist das Lesen gar nicht mehr so angesagt. Und trotzdem ist es gut und wichtig, sich Informationen zu holen. Denn Gott weiß, was für unser Leben gut ist. Es können das Gebet sein, was das unterstützt. Es können Gespräche mit anderen Christen oder anderen Menschen sein, um uns hier zu prüfen und weiterzukommen. Wir haben hier eine Ausstellung und an jedem Sonntag, also an den nächsten zwei Sonntagen auch, wird eine der Reformatorinnen immer gewürdigt. Und ich habe mir Katharina Zell, geborene Schütz, herausgesucht. Geboren 1497, 98, ganz genau weiß man es nicht, verstorben 1562 in Straßburg. Und Straßburg fasziniert mich. Ich bin da mal mit dem Fahrrad hingefahren und da ist ja das große Münster in Straßburg und ich bin da reingegangen und habe gedacht, wo bin ich hier? Das war laut. Da waren viele Menschen drin und die unterhielten sich und hey, und schön dich zu sehen und was ist hier los? Und ich habe gedacht, das ist doch eine Kirche. Und Katharina Zell, geborene Schütz, war Kirchenmutter in Straßburg. Ich weiß nicht, ob sie es damals auch schon so erlebt hat, aber das war für mich so das Sinnbild, hier muss sich was ändern. Und auch in meinem Leben kann es sein, dass plötzlich eine Lautstärke da ist, die mir die Ruhe in meiner Beziehung zu Gott nimmt. Daran erinnert mich Straßburg. Katharina Zell war verheiratet mit einem Priester, der also auch im Zuge der Reformation dort eine neue Freiheit entdeckt hat. Sie lehrte wie Luther das Priestertum aller Glaubenden. Also es war nicht wichtig, ob man Mann oder Frau ist, ob man ordiniert ist, das heißt, ob man ordentlich Theologie studiert hatte oder nicht. Als Christ darf jeder von und über seinem Glauben reden. Sie hat sich seelsorgerlich engagiert, stark um Flüchtlinge gekümmert, schrieb viele Briefe, in denen sie auch Leute ins Nachdenken brachte und ermahnte. Und wir wissen, dass sie auch vereinzelt predigte. Zumindest bei der Beerdigung ihres Mannes ist überliefert, dass sie dort gepredigt hat. Ihr war es wichtig, Traditionen und Regeln zu hinterfragen und unermüdlich auf den Kern der Botschaft Jesu hinzuweisen. Was ich auch schon sagte, es ist die Frage, was ist zentral im Miteinander, was ist zentral in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu Jesus. Und sie beschäftigte sich mit der Täuferbewegung. Die Täuferbewegung wurde verfolgt, denn diese Menschen lehrten die Taufe der Gläubigen und das bedeutete für viele, dass sie sich nochmal taufen lassen sollten. Und sie wurde stark dafür kritisiert, dass sie zum Beispiel die Witwe eines Wiedertäufers, der getötet worden war, aufgenommen hatte. Und sie schreibt dann in einem Brief an die ganze Bürgerschaft der Stadt Straßburg: Die armen Täufer, über die ihr so grimmig erzürnt seid und die Obrigkeit allenthalben gegen sie hetzt wie ein Jäger die Hunde auf ein Wildschwein und Hasen. Sie bekennen doch Christum, den Herrn, auch mit uns. Im Hauptstück, darin wir uns vom Papsttum getrennt haben, nämlich die Erlösung Christi, auch wenn wir uns in anderen Dingen nicht einigen können, soll man sie deswegen verfolgen und Christus in ihnen, den sie mit Eifer bekennen und den viele von ihnen bis ins Elend, Gefängnis, Feuer und Wasser bekannt haben. Das ist für mich faszinierend, dieser Beitrag von Katharina Schütz, die darauf hinweist, es gibt keine Diskussion über das Zentrum unseres Glaubens. Das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber dann, in der Ausgestaltung des Miteinanders, gibt es ganz unterschiedliche Regeln. Und vielleicht kommt es auch in unserer heutigen Zeit, dass wir dann sagen, ja, der glaubt nicht richtig. Der bekennt sich zwar zu Christus, aber der hebt seine Hände beim Beten oder der kniet sich hin beim Beten. Der geht nur alle 2 Wochen in den Gottesdienst. Der singt laute Lieder, der spielt Orgel, der betet alte Gebete, der betet nur frei, wo es ganz viele Unterschiede gibt. Und Katharina Zell, geborene Schütz, nimmt uns mit hinein und sagt, lass uns barmherzig sein miteinander, so wie ich es in der Schriftlesung auch vorgelesen habe. Lass uns barmherzig miteinander sein. Wir sind verbunden durch Christus. Er ist unser Zentrum. Da gibt es keine Diskussion. Aber dort, wo Lehrmeinungen voneinander abweichen, da lass uns tolerant sein. Lass uns das akzeptieren. Wir sind trotzdem mit Christus und durch Christus verbunden. Jesus wird auf das Fehlverhalten seiner Jünger angesprochen und er sagt dann Vers 27, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und er verweist auf die zentrale Frage, was braucht der Mensch? Und die Frage, die ich auch schon aufgeworfen habe, ist die Frage, wozu sind die Regeln da? Und wir in unserer Kultur würden sagen, zum Einhalten sind sie da. Sehr wohl. Wenn man sich so manche Jugendbewegung oder politische Bewegung anschaut, dann sagt man ja, die Regeln sind dazu da, sie zu brechen, nicht dran zu halten. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema Regeln, an die wir uns halten. In der Bibel finden wir allerdings einen Zugang, den ich für sehr, sehr wichtig halte und ich gehe von aus, dass ich von vielen die Zustimmung dafür bekomme. Das ist Römer 13, Vers 8. Dort heißt es, bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, es Liebe. Ganz wichtig beim Begriff Liebe, ich stelle die Frage gerne im Religionsunterricht, was ist Liebe? Und dann reagieren gerade Jüngere sehr betroffen, weil sie sagen, das will ich gar nicht erklären. Und die Älteren sagen, das ist ja wohl lässig, wenn man sich mag. Und dann sage ich, ja, passt das denn dann noch, liebet deinen Nächsten, du kennst sie doch gar nicht vorher, vielleicht so extrem liebe deine Feinde? Und man sagt, ja, ich mag den jetzt, ich mag den jetzt, ich mag den jetzt. Nein, man mag den immer noch nicht. Liebe bedeutet etwas anderes. Liebe ist nicht Emotion, sondern ist eine Haltung, die den anderen wertschätzt, bejaht und dem anderen das Beste wünscht. Segnet die euch fluchen, segnen. Haben wir aus Benedizere im Lateinischen gut sprechen über, dass man dann gut spricht über den anderen, dem anderen Gutes wünscht. Das kriegt man hin, das kann man nämlich machen, wenn der andere gar nicht in der Nähe ist. Das kann man auch im Straßenverkehr machen, wenn der andere einen schnell überholt und sich voreinsetzt. Man denkt, also so die Emotionen sagt, was ist das für einer? Es gibt dann manchmal auch Schimpfwörter dazu, die will ich weglassen. Aber ich bin hinterm Steuer, ich habe die Freiheit zu sagen, Herr Jesus, ich wünsche dem, dass er gut ankommt. Ich wünsche ihm, dass er noch schnell genug an, oder sie. Meistens sind es Herren, die hinter mir drängeln, habe ich den Eindruck. Aber Frauen und Männer, wir wollen da ganz korrekt sein. Und dass wir denen Gutes wünschen und sagen, Herr, segne den doch. Und schenk, dass die Person schnell genug ankommt und gut ankommt und sicher ankommt und dass sie keine anderen gefährdet. Bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir überlegen, was richtig ist, was richtiges und gutes Verhalten ist, dann müssen wir nicht alle Regeln bis ins kleinste Detail kennen, die es so gibt, sondern wir können überlegen, wo spiegelt das die Liebe zu Gott oder die Liebe Gottes wider. Katharina Zell, geborene Schütz, schreibt, ich sage immer dazu geborene Schütz, weil sie, ich glaube, hier auf dem Transparent heißt sie Katharina Schütz-Zell. Aber ganz korrekt ist Katharina Zell und ist eine geborene Schütz. Sie schreibt, wir sind auch nicht gezwungen gewesen, jedes Meinung und Glaubens zu sein. Also wir müssen nicht von jedem gleicher Meinung sein und nicht den Glauben haben. Sind aber schuldig gewesen, einem jeden Liebe, Dienst und Barmherzigkeit zu erweisen. Das hat uns unser Lehrmeister Christus gelehrt. Regeln im Miteinander, die Liebe Gottes widerspiegeln. Und es geht zentral um das Thema Sabbat und die Frage, was bedeutet uns dieses Sabbatgebot? Was bedeutet uns dieses Feiertagsgebot? Wir feiern ja nicht mehr den Sabbat, sondern wir feiern den Tag der Auferstehung Jesu, den Sonntag. Aber er ist unser heiliger Tag in der Woche, unser Ruhetag. Und man kann bei Regeln immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Das eine ist, dass man Regeln aber wirklich bis ins kleinste Detail sehr akribisch befolgt. Und das andere ist, dass wir sagen, ich kümmere mich gar nicht drum. Ist für mich einfach ein Tag. Ich gehe in den Gottesdienst, danach geht's Leben weiter. Ja, was machen wir? Und mir ist aufgefallen, ich habe vor einiger Zeit in einer Arbeitszeitstudie teilgenommen. Da musste man eintragen, wann man wie viel gearbeitet hat. Und ich habe entdeckt, Andreas, du arbeitest exakt 7 Tage die Woche. Ich hatte politisch noch im Lehrkräftebereich Verantwortung übernommen. Da kamen viele Mails, Freitag, Samstag, Sonntags. Und ich habe gedacht, ja, die bearbeite ich. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht gut. Und wenn wir uns diese ganzen Burnout-Statistiken anschauen und Statistiken anschauen, wo Menschen Probleme mit ihrem Leben haben, dann ist oft einer der Gründe, dass der Ruhetag in der Woche weggefallen ist. Es ist auch erstaunlich, wie oft man bereit ist, den zu opfern. Wir haben ja noch den Sonntag, an dem wir es machen können. Du sollst den Feiertag heiligen. Was bedeutet es, diesen Tag zu heiligen? Und es ist gut, sich den Begriff heilig anzuschauen, der dann bedeutet, das vom Normalen Abgesonderte, das ganz andere oder zu Gott gehörend. Und sich Gedanken zu machen, wie unterscheidet sich mein Sonntag Woche für Woche von den anderen Tagen? Wo nutze ich diesen Tag, um intensiver noch meine Beziehung zu Gott zu pflegen, zu meinen Mitmenschen zu pflegen, aber auch zu mir zu pflegen? Und ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Herausforderung der Regeln, dass wir weiterkommen, entdecken, dass Liebe möglich ist, wo wir es vorher nicht für denkbar hielten und dass uns auch deutlich wird, was der Sabbat für uns bedeuten kann, dieser Sonntag, den wir feiern. Was kann dieser Sonntag für uns bedeuten und wie können wir leben und mit Inhalt füllen, so dass unsere Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen und uns gestärkt werden. Amen.